NDR Kultur à la carte.
Heute mit Anna Nowak. Meine Gästin heute, die wünscht sich eine Familie als Team. Das, was zu tun ist für Groß und Klein in so einem Haufen von Menschen, die zusammen leben und irgendwie funktionieren müssen, soll gerecht aufgeteilt sein. Und dafür hat sie jede Menge ganz handfeste Tipps, die uns und Ihnen den Alltag erleichtern können. Die Familienexpertin und Autorin Laura Fröhlich ist heute hier. Herzlich willkommen.
Vielen Dank und hallo.
Ja, Laura, du bist selbst Mutter von 3 Kindern. Wie viel Struggle hattest du heute schon, um jetzt pünktlich hier zu sitzen?
Ich muss sagen, heute ist es ganz entspannt. Ich bin auf Geschäftsreise und da habe ich eigentlich wirklich im Gegensatz zu sonst wenig zu tun.
Du bist ursprünglich mal Journalistin gewesen, hast als Journalistin angefangen und bist dann aber irgendwann bei diesen Familienthemen gelandet. Wie kam es? Erinnerst du dich noch an die Anfänge, wann das für dich plötzlich so relevant wurde, über Familie zu sprechen?
Ja, total, weil ich war ja auch Freiberuflerin und war dann so eingebunden in den Alltag. Dieser Struggle zwischen Beruf und Familie war so schwierig, gerade selbst so die Karriere aufzubauen und sich zeitgleich um Kinder zu kümmern. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wieso kriegen die anderen das hin und nur ich nicht? Warum bin ich so überlastet und so durcheinander? Bis ich das Konzept Mental Load kennengelernt habe und gemerkt habe, das geht ja nicht nur mir so.
Ja, lass uns an dieser Stelle mal direkt einhaken. Wir sprechen nämlich gleich darüber, dass du Bücher schreibst, Vorträge hältst, auch einen Podcast machst über nämlich genau dieses Thema, über Mental Load. Lass uns alle nochmal abholen und mitnehmen. Mental Load, das mentale, ja, Gepäck. Was ist es? Was ist Mental Load?
Man nennt es auch die Last, an alles denken zu müssen. Also gerade so im Alltag diese Organisation, vor allem auch privat, damit alles funktioniert, die Wäsche gewaschen ist, Arzttermine ausgemacht sind, Packlisten vom Urlaub, Klamotten für die Kinder und so weiter. Da geht es eben nicht nur darum, das zu besorgen oder Dinge zu erledigen, sondern zunächst mal dran zu denken. Und Mental Load benennt genau diese Last, die eben zusammen mit Care-Arbeit ganz besonders häufig Frauen betrifft und auch wirklich krank machen kann im schlimmsten Fall.
Das wollte ich dich gerade fragen. Ist Mental Load ein weibliches Problem?
Nicht nur, würde ich sagen, aber ganz besonders häufig wird Mental Load von Frauen gespürt, weil Frauen auch die sind, die übrigens auch weltweit den größten Teil der Fürsorgearbeit übernehmen. Nichtsdestotrotz gibt es Männer, die genau wissen, was Mental Load ist.
Care-Arbeit hast du schon angesprochen. Einfach zu übersetzen mit Fürsorgearbeit oder was fällt da alles drunter?
Ja, Fürsorgearbeit, da fällt uns natürlich zunächst mal Kinderbetreuung ein, aber es ist auch die Betreuung von Angehörigen, von kranken oder älteren Menschen. Und fürsorglich sind wir ja auch im Freundes- und weiteren Familienkreis, sogar beruflich, wenn wir uns um Kolleginnen und Kollegen kümmern, Geschenke organisieren. Das ist sozusagen der Überbegriff für diese Art von Arbeit.
Du hast ein Buch geschrieben, das sich diesem ganzen Komplex Care-Arbeit, Mental Load, Familienarbeit ganz praktisch, pragmatisch und auch humorvoll widmet. Darüber sprechen wir gleich näher. Du hast uns aber heute, denn das ist ja das Konzept unserer Sendung, auch Musik mitgebracht. Und wir springen direkt in ein Musikstück von einer Frau, die ganz wunderbar in diese Sendung passt. Denn die war auch eine richtig krasse Mutter, kann man sagen. Clara Schumann, 8 Kinder hatte sie. Wir sprechen gleich über sie mit Laura Fröhlich. Und jetzt hören wir erstmal Musik aus den 3 Romanzen für Violine und Klavier ist hier Nummer 3 mit Lisa Batjaschwili und Alice Sarah-Ott.
Thank you.
leidenschaftlich schnell. So ist diese dritte der drei Romanzen für Violino und Klavier, Opus 22, von Clara Schumann überschrieben und ja auch ganz intensiv, finde ich, hier gespielt von der Geigerin Lisa Batjaschwili und Alice Sarah Ott am Klavier hier bei NDR Kultur à la carte. Mir gegenüber sitzt Laura Fröhlich. Sie ist Mental Load Expertin und sie hat heute die Musik mitgebracht für diese Sendung. Clara Schumann, die war ja auch Mutter. Die hatte noch mehr Kinder als wir. Wir haben beide drei. Clara Schumann hat 8 Kinder. Unfassbar. Wahnsinn. Wie hat die das gemacht?
Ja, also das fragt man sich heute wirklich auch. Und ich kam dazu, weil mein Mann hat mir zu Weihnachten eine Biografie von ihr geschenkt. Und der Untertitel ist irgendwie so, Musikerin, Supermom, Karrierefrau. Und dann hat er wohl an mich gedacht bei diesem Titel. Und ich bin total begeistert von der Biografie. Und aber auch schockiert, weil es nochmal gezeigt hat, wie viel Frauen leisten müssen, wenn sie beruflich Karriere machen möchten. Und dass so wenig Frauen diesen Raum hatten, zeigt sich anhand ihrer Biografie. 8 Kinder. Sie hat eigentlich ja sich auch um die Kinder gekümmert, aber musste sich ganz, ganz viel Raum freikämpfen für ihre Musik. Wohingegen natürlich Männer wie auch ihr Mann ganz selbstverständlich den Raum dafür hatten. Und das hat mich sehr beeindruckt.
Ja, Clara Schumann, die sich dann quasi beim Abendessen machen für die Kinder noch in den Finger schneidet und hinterher trotzdem noch ein Konzert spielen geht. Das war im 19. Jahrhundert. Das ist jetzt natürlich schon eine Weile her. Was würdest du sagen, hat sich verändert? Wo stehen wir Mütter heute?
Ja, es hat sich natürlich schon viel verändert, muss man sagen. Also dass jetzt wie Robert Schumann, dieser Vater, einfach im Leben der Kinder nicht so sehr präsent ist, das ist in vielen Familien schon anders. Es gibt aber durchaus auch diesen Feierabend-Daddy, der Robert Schumann auch war. Also er hat gern abends noch mit den Kindern gespielt. Und auch dieses Konzept haben wir heute noch, dass man dann auch die Väter dafür abfeiert, dass sie abends mal mit den Kindern spielen oder am Wochenende auf dem Spielplatz sind, obwohl die Mütter sehr viel Arbeit zusätzlich machen. Und bei Müttern ist aber der Unterschied, wenn sie etwas nicht tun, werden sie kritisiert, zum Beispiel, wenn sie nicht auf dem Spielplatz sind. Und deshalb denke ich, auch bei dieser Episode, sie spielt mit verletztem Finger abends noch ein Konzert. Auch das kennen, glaube ich, sehr viele Frauen, die den ganzen Tag für Kinder und so weiter da waren und dann aber abends noch eben einen beruflichen Termin wahrnehmen und sich aber bitte nicht beklagen sollen.
Lass uns mal die Familie als Ganzes angucken. Wo würdest du sagen, stehen Familien heute?
Also ich nehme es so wahr, dass Familien sehr viel Stress haben. Egal ob jetzt Mütter, Väter oder sogar auch die Kinder. Eltern spüren einen hohen Druck auch in Sachen Freizeitgestaltung, frühkindliche Bildung, was Kinder heute an Geburtstagspartys bieten müssen oder auch Eltern bieten müssen. Und da nehme ich einen sehr hohen Druck wahr. Und das finde ich oft so schade, weil dann vermissen Eltern und auch Kinder Zeit, um mal nichts zu tun, um sich auszuruhen, um gemeinsam etwas zu erleben und sich aus diesem Druck rauszunehmen, ist eben auch für viele Eltern ist gar nicht so einfach. Und deshalb denke ich heute, dass viele Eltern und auch eben auch Kinder Stress haben und Druck spüren.
Was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen als Familie gerade?
Ich würde sagen, zum einen die Kinderbetreuung, also dass Eltern vernünftige Kita-Plätze vermissen oder dass natürlich auch Fachkräftemangel herrscht. Das würde ich sagen, ist ein Aspekt. Aber natürlich auch die Schere zwischen Arm und Reich. Also, dass die Standards, die heute für Eltern gelten, vor allem für Menschen mit entsprechend Geld noch möglich sind, auch wenn sie gestresst sind, dass das natürlich aber viele ausschließt. Stichwort Kindergeburtstag. Viele Eltern können sich das alles gar nicht leisten. Und deshalb denke ich, ist das heute für Eltern besonders schwer.
Du hast uns dein neues Buch mitgebracht. Das erscheint am 11. März. Es heißt Familie als Team. Und da steht relativ weit vorne schon drin, es ist ja so eine Art Betriebsanleitung. Für wen und was?
Ja, also Betriebsanleitung, es klingt vielleicht erstmal seltsam, aber ich wollte vor allem auch die Väter ansprechen und abholen, die manchmal bei meinem ersten Buch möglicherweise ein bisschen mit Sorge rangegangen sind und dachten, okay, hier geht's wahrscheinlich drum, dass mir erklärt wird, was ich alles nicht mache. Und ich wollte eben, dass vor allem Männer Lust darauf haben, sich mit Alltags- und Familienorganisation auseinanderzusetzen, sich auch für gleichberechtigte Aufteilung einzusetzen, weil sie, die sind, die auch davon davon profitieren. Also das Thema möchte ich nicht immer nur als Frauenthema sehen, sondern für alle Eltern gleichermaßen. Und dieses bisschen Technische war so mein Ansatz, um, klingt jetzt blöd,
um die Männer auch anzulocken.
Um die Männer anzulocken, ja. Weil ich glaube, dass dieses Thema Mental Load, gleichberechtigte Arbeitsteilung, Männern Sorge bereitet. Und dass durch diese etwas technische Lösung diese Angst genommen wird und wir wirklich anschauen, wie können wir es im Alltag leichter machen mit Techniken, die sogar manchmal aus dem Büroalltag ausgeliehen sind.
Es ist ein ganz pragmatisches Buch. Du sagst auch selber, es darf in den Familien ruhig so ein bisschen wie ein Kochbuch benutzt werden. Also man muss es gar nicht von vorne bis hinten durchschmökern, sondern man kann es immer mal wieder in die Hand nehmen und gucken, was passt jetzt gerade, welches Kapitel spricht mich gerade an, was sind irgendwie gerade meine Sorgen und Nöte in der Familie. Und um aber nochmal auf die Männer zu kommen, auch das habe ich gelesen, hast du vorab gesagt, ich wollte ein Mental Load Buch schreiben, das Männer lieben werden. Das finde ich auch fantastisch. Aktuelle Studien zeigen ja schon immer noch, dass es immer noch viele Familien gibt, wo es einfach sehr klar aufgeteilt ist, Erwerbsarbeit auf der einen Seite, Care-Arbeit, Fürsorgearbeit auf der anderen Seite. Man hat immer das Gefühl, das sind so die zwei großen Punkte. Man ist entweder arbeiten und bekommt Geld dafür oder man ist halt zu Hause, kümmert sich um den Haushalt und passt auf die Kinder auf. Das willst du aufbrechen, weil du sagst im Buch, eigentlich möchtest du das gleichsetzen, Erwerbsarbeit und Care-Arbeit auf einem Level. Warum ist das so wichtig?
Ja, weil wir eigentlich auch in unserer Gesellschaft immer unter Arbeit die Erwerbsarbeit verstehen. Das kennen vor allem Leute, die in Teilzeit erwerbstätig sind, weil sie zum Beispiel sich um Kinder oder Angehörige kümmern und es dann heißt, oh, so gut möchte ich es mal haben, 13 Uhr Feierabend, haha. Da geht eigentlich die nächste Schicht los. Und diese Fürsorgearbeit sichtbar zu machen und auch zu zeigen, ohne diese Arbeit können wir nicht erwerbstätig sein. Das ist eigentlich ein Millionen-Business, Milliarden-Business sogar, wenn wir es ins Bruttosozialprodukt einrechnen würden. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen oder generell Leuten, die sich für Equal Care einsetzen. Denn wenn die Wäsche nicht gewaschen ist, der Kühlschrank nicht gefüllt, die Kinder keine Betreuung haben, kann auch niemand ins Büro oder an sonstigen Arbeitsplatz gehen und Geld verdienen.
Thank you.
Musik von der französischen Komponistin Louise Farranque, ihre dritte Sinfonie, G-Moll, daraus der dritte Satz. Johannes Goritzky hat hier die NDR-Radio-Philharmonie geleitet. Sie hören NDR Kultur à la carte und mein Gast ist heute Laura Fröhlich. Sie ist Mental Load-Expertin und Autorin. Jetzt in ein paar Tagen erscheint ihr Buch Familie als Team und sie hat die Musik für heute ausgesucht. Und mir ist natürlich direkt aufgefallen, du hast ausschließlich Komponistinnen mitgebracht. Wie kommt's?
Ja, also es ist natürlich so, das habe ich auch in der Schumann-Biografie nochmal nachgelesen, dass nun rund 2% aller gespielten, von Orchester gespielten Stücken von Frauen komponiert wurde. Und dabei gibt es ja tolle Stücke und vor allem, was ich auch immer denke, wie viele tolle Stücke hätten noch komponiert werden können, wenn auch die Väter der Musikerinnen mal noch mehr Care-Arbeit übernommen hätten. Insofern denke ich, wenn wir aber mehr Musik von Frauen gemacht hören, dann wird die auch noch verbreiteter. Die ist nämlich mindestens genauso toll.
Ja, jetzt so kurz vorm Weltfrauentag kann man das noch mal ein bisschen pushen. Und wir machen das ja auch hier bei NDR Kultur, dass immer mehr Frauen es auch in unser Programm, in unsere Rotation schaffen. Dein Buch Familie als Team, das ist einfach ganz praktisch. Es gibt den Familienmitgliedern, die es lesen, ganz praktische Tipps an die Hand. Familienorganisation, es ist ein Riesenkomplex. Wo fängt man an?
Das ist eine gute Frage und da stellen sich wahrscheinlich viele, die alles im Kopf haben, genau diese Frage, wo fange ich nur an? Und tatsächlich glaube ich, was oft zu kurz kommt im stressigen Familienalltag, sich mal zusammenzusetzen, auch als Elternpaar und zu sagen, worum geht's uns eigentlich? Was haben wir für Ziele? Eine Familie, die sagt, wir wollen ein Haus besitzen, kurz oder lang, ist ein ganz anderes Ziel als jetzt zum Beispiel, wir möchten so viel Zeit miteinander wie möglich. Wohnen ist jetzt für uns weniger wichtig. Und das ist sozusagen die Basis. Was ist uns wichtig? Wie sähe dann der optimale Alltag aus? Wie wäre die optimale Arbeitsaufteilung? Wie viel wollen wir erwerbstätig sein und so weiter? Und wie können wir uns dann als nächstes, so gut es geht, daran orientieren? Das ist so, sage ich mal, der erste Schritt.
Du nennst das in deinem Buch Familienwerte rausfinden.
Ganz genau. Da gibt es dann auch tatsächlich eine praktische Anleitung mit ganz vielen Familienwerten, wo sich dann die Elternpaare mal mit so einer kleinen Aufgabe diese Werte auseinander klamüsern können und sozusagen dann am Ende vier Werte haben, die für sie wichtig sind. Denn eine Familie gleicht eben nicht der anderen. Es sind ganz unterschiedliche Werte, es sind unterschiedliche Ziele. Und wenn man mal seins gefunden hat, was man dann zu zweit teilt, dann kann man daran alles besser angleichen. Also Erwerbsarbeit, Fürsorgearbeit, was ist uns eben im Alltag wichtig, welche Aufgaben lassen wir weg und welche spielen für uns eine große Rolle. Das ist ja ganz unterschiedlich.
Und man muss sich diese Werte und diese Aufgaben, die muss man sich eben auch nicht selber jetzt alle zusammensuchen, sondern du gibst ein bisschen was vor. Du bietest schon so einen recht niederschwelligen Einstieg in das Thema, um halt wirklich die Hürde abzubauen, die man ja erstmal im Kopf hat, oh Gott, ich habe ja gar keine Zeit, mich überhaupt jetzt auch noch um diese Familienorganisation zu kümmern.
Und vor allem ist das Thema ja oft emotional beladen. Mhm. Wir haben es anfangs schon gesagt, oft gehen Eltern dann rein in so ein Gespräch mit, ich muss mich hier um alles kümmern, auf der anderen Seite, ich kann dir nichts recht machen. Mhm. Und ich wollte auch diese Emotionen, die natürlich da sind, mit dieser technischen Betriebsanleitung wirklich ein bisschen rausnehmen. Weil wenn wir die Emotion da lassen, diese Belastung, auch die Wut auf die andere Person, kommen wir oft nicht weiter. Und deshalb auch gerade diese Familienwerte gibt es wirklich auch zum Ausdruck mit Link und so. Also es ist wirklich niedrigschwellig, weil sich da jetzt noch Gedanken zu machen, was gibt es überhaupt für Werte, ist für Eltern natürlich schon wieder viel zu viel Arbeit.
Ein ganz essentieller Moment in deinem Konstrukt der Familienorganisation ist das sogenannte Küchenmeeting. Über das Küchenmeeting stolpert man im Buch immer wieder. Du schreibst auch zu dem Küchenmeeting. Alles andere kann man mal lassen, aber das Küchenmeeting, das darf nicht ausfallen. Was ist das Küchenmeeting?
Also das Küchenmeeting ist ein Ritual für Familien. Kann man auch gerne Kinder mit einbeziehen. Ab einem entsprechenden Alter, wo sich eine Familie mal zum Beispiel sonntags an den Küchentisch setzt und mal die kommende Woche durchgeht. Was haben wir für Termine? Was gibt's für Aufgaben? Wo können wir Aufgaben verteilen? Vielleicht auch mal was weglassen, etwas leichter machen, aber vor allem eben auch dieses daran denken aufteilen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meinem Mann dann die Aufgabe übergebe, daran zu denken, den Müll rauszustellen, dann ist es raus aus meinem Kopf. Mhm. Wenn ich ihn erinnern müsste, habe ich die Aufgabe irgendwie noch bei mir. Und das so aufzuteilen, langfristig natürlich auch, aber auch viele kurzfristige, dafür ist das Küchenmeeting da, das muss nicht lange dauern, da dürfen auch Kekse und Tee eine Rolle spielen und es geht vor allem auch darum, wie können wir als Familie Zeit für was Schönes finden.
Mhm. Denn das ist natürlich auch das Ziel mit all dem, was du vorschlägst in dem Buch, mehr Zeit für die schönen Dinge im Familienleben finden und die Sachen, die eben gemacht werden müssen, so organisieren, dass man sie einigermaßen problemlos über die Bühne kriegt und genau, dann Zeit für andere Dinge hat. Wie würdest du denn Aufgaben verteilen? Also man kennt das ja so ein bisschen, wenn man sich so die Familienstrukturen anguckt, dass es immer wieder diesen Moment gibt, wo jemand sagt, das kannst du ja viel besser als ich. Wie teilt man auf, dass es fair bleibt?
Genau, fair ist vor allem sehr subjektiv, ne? Für wieder hier unterschiedliche Familien empfinden unterschiedliche Aufteilungen als fair. Also das Buch sagt nicht, ihr müsst das so aufteilen. Du hast gerade was Schönes gesagt, das nennt man auch weaponized Inkompetenz. Mhm. Ich kann das einfach nicht, ne? Also ich würde mal sagen, wir erwachsene Menschen mit grundlegenden Fähigkeiten, wir können Müll rausbringen, wir können es einigermaßen sauber halten und wir können auch waschen. Geschenke besorgen. Auch das ist im Rahmen jeder Möglichkeit. Und deshalb ist weaponized Inkompetenz, ich übersetze es mal so als vorgeschobene Inkompetenz. Ja, das ist dann eigentlich gemein, weil damit übertrage ich einfach diese Aufgabe, die jeder erwachsene Mensch eigentlich können muss, einer anderen Person. Das heißt, dieses ich sehe den Schmutz einfach nicht, ist unfair. Und fair bedeutet dann, okay, wir können natürlich auch nach Vorlieben aufteilen. Zum Beispiel, ich koche gern, ich übernehme Bereich Essen. Dafür übernimmst du dann vielleicht Bereich Wäsche. Das ist dann eine gute Aufteilung. Das heißt, da macht es durchaus auch Sinn, nach Vorlieben zu schauen. Mhm. Aber bloß, weil ich jetzt meine, ich kenne mich mit Haushalt nicht aus, einfach zu sagen, kann ich nicht gut, deshalb machst es du besser. Ich glaube, das hören alle Erwachsenen, die das hören, merken schon, da ist ein Haken.
Ja, das lassen wir jetzt hier nicht gelten.
Nein.
Du würdest also dafür aber auch plädieren, nicht so Geschlechterstereotyp aufzuteilen.
Vielleicht sogar, aber das ist natürlich die Entscheidung aller Eltern, angesichts der eigenen Kinder manchmal so ein bisschen entgegen das, was wir so kennen. Denn was ist das Problem an dieser stereotypen Aufteilung? Ich sage jetzt mal, der Papa macht Technik und Auto und die Mama macht Wäsche und so weiter. Dann werden solche Aufgaben wieder auch durch das Aufteilen der Eltern so konnotiert. Das heißt, dass manchmal dann Jungs den Eindruck haben, fürsorglich sind nur Frauen. Ich traue mir das selbst vielleicht gar nicht so zu. Genauso Mädchen, die sagen, Finanzen macht immer der Papa, Frauen können das vielleicht nicht so gut. Und diese Stereotype werden gesellschaftlich auch immer noch weiter transportiert. Ich schreibe niemals Eltern vor, was sie ihren Kindern vorleben. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, mal zu gucken, was ist die Gefahr dabei, wenn wir es so traditionell aufteilen. Wir nehmen damit auch den Kindern so ein bisschen die freie Wahl. Und deshalb will ich nur so ein bisschen Mut machen, sich Gedanken zu machen, wie man es aufteilt. Was Eltern dann am Ende machen, das würde ich mich nie einmischen. Und es soll auch das Buch keine Regeln vorgeben, weil das entscheiden natürlich Eltern, wie sie ja Aufgaben verteilen und was sie ihren Kindern vorleben.
Ja, und welche Rolle auch die Kinder in diesem Familienteam spielen, darüber sprechen wir gleich. Vorher gibt es aber nochmal Musik, die du mitgebracht hast. Musik von Ethel Smyth. Der Plymouth Festival Choir und das Plymouth Festival Orchestra mit Musik von Ethel Smyth. The March of the Women heißt dieses Stück hier, geleitet von Philipp Brunel. NDR Kultur à la carte. Ja, und Ethel Smyth, die war wirklich eine ganz spannende Frau. Es gibt von meinen lieben BR-Kollegen und deren Podcast Klassik für Klugscheißer eine ganz tolle Podcast-Folge über Ethel Smyth. Und der Titel dieser Folge ist Ethel Smyth, die Patriarchat-Smasherin.
Super.
Ja, Laura Fröhlich sitzt mir gegenüber. Sie ist Familienexpertin, Autorin. Beschäftigt sich vor allem mit dem großen Thema Mental Load. Das war eigentlich das, was wir eben gemacht haben. Wir haben jetzt hier ganz andächtig Musik gehört. Aber wie war es bei dir? Konntest du den Kopf abschalten oder kamen bei dir jetzt ganz viele, eigentlich müsste ich jetzt aber noch dies, das machen in den Kopf?
Also tatsächlich ging es heute, aber wie gesagt, ich bin ja heute sozusagen gefühlt auf Geschäftsreise und ich habe da gelernt, mich wirklich dann auf meinen Beruf zu konzentrieren, wie, und da kann ich sagen, war mein Vorbild auch mein Mann, wenn der sich beruflich konzentriert, dann schaltet er den Kopf aus. Ich muss sagen, ich musste das richtig hart lernen, das kennen wahrscheinlich viele Frauen, merkt dann aber, wie gut es tut, sich auch mal konzentrieren zu können, zum Beispiel auf wunderschöne klassische Musik, ohne sofort eine Einkaufsliste im Kopf zu schreiben.
Genau, aber dieses Multitasking, das ist für viele Eltern, ist es ein Problem. Sie sitzen da, sind vielleicht gerade am Arbeiten und dann kommt eben die Einkaufsliste in den Kopf. Ihnen fällt ein, wir haben kein Klopapier, wir haben kein Brot, das muss ja auch noch jemand machen. Auch da hinten sehe ich eine Staubmaus, die müsste eigentlich auch mal geputzt werden. Du zitierst in deinem Buch eine Studie, die besagt, ja, was macht Multitasking mit dem Gehirn? Es wirkt eigentlich wie so eine durchzechte Nacht. Es macht Katerstimmung, deswegen ist es eigentlich erstrebenswert, eben kein Multitasking zu machen. Nicht alles gleichzeitig, sondern lieber nacheinander.
Also es ist natürlich nicht wirklich möglich, immer sozusagen dem Multitasking entgegenzuwirken. Aber gerade wieder, nehmen wir mal so Eltern, die besonders belastet sind und vielleicht auch gerade Mütter, die für alles verantwortlich erscheinen. Die haben ja auch immer alle Aufgaben auf ihren Listen. Und man merkt ganz klar, dass es für diese Mütter dann besonders schwer ist, sich mal zu konzentrieren. Ob das jetzt die Wäsche ist oder das berufliche Projekt, sei dahingestellt. Die werden laufend unterbrochen, das Handy bimmelt dauernd, weil wir eben oft denken, ja, die Mutter wird schon Bescheid wissen. Und deshalb kennen auch wieder viele Frauen, in Klammern natürlich auch Männer, dieses Phänomen, dass man sich dann abends erschöpft und verkatert fühlt. Die Emotionen sind nicht mehr so unter Kontrolle. Dann flippt Mutter oder Vater auch noch aus und schämt sich dann, dass irgendwie rumgemeckert wurde. Dabei ist es eben vor allem dieses Mental Load. Und das besser aufzuteilen oder wirklich auch konkret zu schauen, was können wir im Alltag weniger machen, das ist natürlich schon auch Ziel dieses Buches.
Was können wir im Alltag weniger machen und wen können wir vor allem auch mit reinnehmen noch in unsere Organisation des Alltags? Das finde ich ist eine ganz spannende Frage, die du in deinem Buch stellst, weil du sagst nämlich auch, alle Familienmitglieder können nach ihren Fähigkeiten eingebunden werden eigentlich in diese Familienorganisation. Das heißt, du sagst, die Kinder, die sollen ruhig mitmachen.
Ganz genau. Und die Kinder wollen eigentlich auch mitmachen. Wenn wir uns mal so ein-, zweijährige Kinder vorstellen, die wollen bei allem dabei sein. Ne? Kennst du wahrscheinlich auch. Die wollen die Wäsche machen.
Die Spülmaschine ausrollen.
Natürlich. Und was wir in unserer schnelllebigen Welt dann machen, also bitte, ich bin da auch das absolute Beispiel für, wir sagen, ich mach's lieber schnell selber und wir lehnen sozusagen dann ohne böse Absicht die Unterstützung der Kinder ab, damit es schneller geht. Und auch ich habe Kinder im Teenageralter zu Hause, die dann die Spülmaschine ausräumen, als absolute Zumutung erachten. Aber kein Wunder, sie haben oft ihre Dienste angeboten und irgendwann haben sie gedacht, ja, Mama und Papa wollen die wohl nicht. Insofern, Kinder einbinden ist wichtig und auch Kinder zu stärken. Studien zeigen, dass wenn Kinder Verantwortung tragen, werden sie später zu Erwachsenen, die ihren Alltag leichter und besser selbst gestalten und organisieren. Das heißt, die Frage zum Beispiel, ist mein Kind in der Lage, also das können natürlich nur Eltern beantworten, mal selbst die Sportsachen zu packen und auch ihnen mal zuzugestehen, Fehler zu machen oder auch zu erleben, wenn ich die Turnschuhe nicht einpacke, kann ich beim Fußball nicht mitmachen. Das ist eine ganz wichtige Kompetenz, denn wir lernen durch Erfahrung und deshalb ist es so wichtig, dass Kinder da eingebunden werden. Und beim Küchenmeeting zum Beispiel zu sagen, packst du deine Tasche selber, nicht zu mikromanagen und nachzupacken. Aber wenn das natürlich nicht klappt, kann man eine Woche später sagen, hey, weißt du was, dann machen wir es so. Wir erinnern dich nochmal abends vorher dran und dann packst du es selber. Also Kinder lernen auch durch diese neuen Kompetenzen. Wir sollten sie da auf keinen Fall außen vor lassen.
Lass uns noch mal ein bisschen Musik hören. Wir hören Musik von Fanny Hensel, ihr Notturno G-Moll. Hier mit Isata Kenny Mason übrigens. Auch eine Pianistin, die aus einem sehr kinderreichen Haushalt kommt, wo, glaube ich, im Bestfall auch gemeinsam Familienorganisation gemacht wurde, vor allem aber sehr viel gemeinsam Musik gemacht wurde.
Die Pianistin Isata Kenny Mason hat das G-Moll Notturno von Fanny Hensel gespielt, hier bei uns bei NDR Kultur à la carte. Heute mit Laura Fröhlich, sie ist Autorin und Mental Load Expertin. Wir sprechen ganz viel über Equal Care, über gleichberechtigt aufgeteilte Sorgearbeit in der Familie. Du hast ein neues Buch mitgebracht, Familie als Team heißt es. Und was ich aber spannend fand, als ich mich so ein bisschen mit deiner Arbeit beschäftigt habe, mir ist aufgefallen, vorhin haben wir schon über Clara Schumann gesprochen, aber du hast öfter mal so musikalische Metaphern, quasi du hast ein Bild benutzt, das hat mir ganz gut gefallen, von der Mutter in der Familie als die Alltagsdirigentin. Und da ist mir so der Gedanke gekommen, bei aller Gleichberechtigung, die wir uns so wünschen und die du auch jetzt, für die du plädierst in deinem Buch, ich kann mir vorstellen, dass es auch jetzt mal ein bisschen selbstreflektiert, gar nicht so einfach ist, als Mutter auch mal die Dinge gehen zu lassen und abzugeben, oder?
Da liegst du total richtig und kann ich aus eigener Erfahrung sagen und auch aus der Erfahrung aus meiner Arbeit, so Kompetenzbereiche abzugeben, kann auch erstmal sich komisch anfühlen, mit Angst besetzt sein, ja? Also ich mache das schnell selber, ist ja, ich habe alles unter Kontrolle und jetzt mal die anderen machen zu lassen, Partner, Partnerin, Kinder, wie auch immer, die machen es vielleicht nicht genauso wie ich, die machen es vielleicht nicht so gesund, nicht so perfekt, nicht so dies, das, jenes. Also der Weg ist ein anderer und das so zu akzeptieren, kann echt eine Herausforderung sein, gehört aber auch bei Familie als Team dazu. Nur so ein kleines Beispiel. Mein Mann hat neulich ein Kindergeburtstagsgeschenk organisiert, zusammen mit meinem Sohn, der war eingeladen und die haben so ein Brotdöschen gekauft, eine Schokolade und haben es in braunes Packpapier eingepackt. Ich stand davor und hatte dann noch vor Augen diese Wahnsinnsgeschenke, die meine Kinder kriegen. Da sind dann super bunt und süß eingepackt und da sind noch Kaugummis und Stifte als super kleines Geschenk zum Geschenk. Mhm. Und ich dachte so, können wir mit diesem Packpapier, simplen Ding? Und dann habe ich gedacht, natürlich können wir das. Das war genau richtig, dass er das so gemacht hat und jetzt da nochmal rumzubasteln und das nochmal aufzumotzen, das ist genau dieses Mikromanagement. Mhm. Und da habe ich meine innere Perfektionistin wirklich auch um Ruhe gebeten, weil das ist natürlich auch eine Mental Load-Falle, dieses alles perfekt zu machen. Und ich plädiere auch wirklich dafür, beim Haushalt und bei der Alltagsorganisation reichen 80%, manchmal reichen auch 60. Diese 140, die manchmal Eltern versuchen zu geben, ist eigentlich viel zu viel. Und die Frage ist auch immer, wäre es nicht besser, weniger perfekt und dafür etwas entspannter?
Ja, ich finde, das ist ein ganz schöner Gedanke, dieses weniger Perfektionismus in den Alltag zu integrieren. Weil jetzt hat man, wir haben schon über dein Buch gesprochen, jetzt hat man zum Beispiel sich auch dieses Buch gekauft, hat sich die Listen angeguckt, die du da bietest, wirklich sehr praktisch, sehr pragmatisch kann man sich da wirklich für den Alltag, auch für die leidigen Themen, fürs Essen oder so, kann man sich wirklich Tipps und Checklisten aus diesem Buch rausholen. Also jetzt hat man dieses Buch, man denkt an das Küchenmeeting. Ja, und dann, wer Kinder hat, weiß das, dann passiert irgendwas Unvorhergesehenes, alle werden krank, die Kita macht zu und es läuft einfach nicht mehr und man steht wieder an den gleichen Problemen, ja. Was ist, wenn es schlecht läuft? Wie streng muss man damit sich sein?
Also ich hoffe, dass ich das im Buch so auch transportiert habe, weil genau das ist der Alltag. Es ist weniger mit dem Buch ist dann alles perfekt organisiert und das soll auch nicht das Ziel sein. Perfekt organisierter Alltag, das klingt wirklich auch schon eher gruselig, sondern es sind eher Hilfsmittel, um über diese hohen Wellen durchzukommen. Sei das die Magen-Darm-Grippe, sei das die Kita hat wieder zu. Also wie kann ich mich da auch selber vor beschützen, dann wieder so in einen Stress zu kommen? Wir können uns nicht immer davor beschützen, aber das Buch soll schon auch genau das an die Hand geben. Wie kann ich da so ein bisschen lockerer werden? Wie kann ich auch den Anspruch an mich selber etwas reduzieren? Wie kann ich mich immer wieder zusammen mit meiner Familie hinsetzen und sagen, Leute, gerade ist super schwer, ich fühle mich nicht gut, mir ist es alles zu viel. Was ist unser Notfallplan? Also das ist sozusagen das Ziel, weniger perfekter Alltag, sondern was mache ich, wenn mal wieder was anders läuft? Wie gehe ich da auch mit mir selbst um? Das ist so, so wichtig.
Ja, und bei aller Orga sagst du auch, Familienorganisation kann und soll auch Spaß machen. Ja. Und deswegen gibt es auch nicht nur To-Do-Listen, es gibt auch Tada-Listen. Das finde ich ganz toll. Tada-Listen für die Dinge, die man geschafft hat. Sich eben ab und zu auch mal gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, schau, was wir alles geschafft haben als Familie.
Also deshalb beim Küchenmeeting, wenn man auf die Woche zurückblickt, kann sein, dass vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist. Aber ich plädiere auch dafür, gerade im Sinne der Kinder mal zu gucken, was läuft schon ganz schön gut. Und ich glaube, bei allen Familien, die jetzt auch zuhören, wenn die sich mal vor Augen führen, was schon gut läuft, wo die Kinder schon toll mitmachen, wo man sich als Paar auch Aufgaben teilt, dieser Aspekt ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und da auch einfach zufriedener mit sich selbst zu sein. Und es geht wirklich auch nicht drum bei der Aufteilung 50-50 oder es muss alles perfekt ablaufen. Es geht eher drum, auch beim Küchenmeeting, sich mal zusammenzusetzen, sich so abzuholen, wie geht's dir gerade, wie geht's uns gerade und wie können wir für mehr Entspanntheit im Alltag sorgen. Und deshalb macht dieses Organisieren dann auch Spaß. Und ich lade eben vor allem auch Väter ein, eingebunden zu sein, weil dieses Alltagsgestalten, das macht ja am Ende auch unser Leben mit den Kindern aus.
Das heißt aber, man darf dann auch beim Küchenmeeting, wenn man merkt, es war wirklich eine gute Woche, darf man sich auch mal gegenseitig ein Glas Wein einschenken.
Auf jeden Fall. Alles, was gut tut und sich selbst feiern, es würde ich sagen, das A und O, vor allem sich als Paar, als Familie feiern und auch Mütter und Väter, dass die sich selbst feiern. Das ist nämlich unheimlich viel, was es da alles zu tun gibt. Und dieser Blick und dieses Schulterklopfen, auf die eigene Schulterklopfen, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt.
Komm, wir belohnen uns jetzt nochmal mit Musik. Musik von der Komponistin Germaine Taillefer. Germaine Taillefer hat dieses Stück komponiert. Das ist Gerzo aus der Violinsonate Nummer 1, hier mit Geigerin Malvina Sosnowski und Benjaminus am Klavier. Wir sind bei NDR Kultur à la carte. Mir gegenüber sitzt Laura Fröhlich. Sie hat ein Buch geschrieben, Familie als Team heißt das. Und dieses Buch, wir haben es schon besprochen, liefert ganz viele Vorschläge, wie man sich seinen Familienalltag besser und vor allem ein bisschen einfacher machen kann, damit man mehr Zeit hat als Familie für die schönen Dinge im Leben. Ja, Laura, zwei Fragen habe ich noch für dich zum Schluss. Ich beichte dir nämlich jetzt eine Sache hier noch zum Abschluss unseres Gesprächs. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mag sehr, wenn die Dinge als Familie gut funktionieren. Ich hasse aber To-Do-Listen.
Ja.
Was kann ich tun?
Das kann ich gut verstehen, weil To-Do-Listen zeigen einem ja auch immer, was noch alles zu tun ist. Also To-Do-Listen kann man natürlich abändern, indem man zum Beispiel entweder mit kleinen gelben Zetteln arbeitet oder sich ein ganz schönes Projektmanagement-Tool umändert. Und ich würde aber sagen, wichtiger als die To-Do-Listen ist wirklich das Küchenmeeting. Mhm. Und dann könnte die To-Do-Liste jetzt jemand anderes schreiben, zum Beispiel.
Mein Mann.
Ganz genau. Also ich würde sagen, das Küchenmeeting, dieser Austausch miteinander, ist noch wichtiger als die To-Do-Listen. To-Do-Listen. Es gibt im Buch auch noch viele Alternativen zu dieser typischen Liste. Wichtig ist natürlich vor allem das Priorisieren, damit nicht alles gleich wichtig erscheint. Ist es ja meist auch nicht.
Ja, du hast auch ein Kartenspiel und so quasi in dem Buch dabei. Man kann sich dem Thema also sehr spielerisch nähern. Lass uns zum Schluss noch mal ein bisschen auf das große Ganze gucken, denn auch wenn wir Familien im Kleinen so für uns wursteln und das für uns im Kleinen optimieren können, kann sich natürlich perspektivisch im großen Ganzen auch nur was verändern, wenn sich manche größeren Dinge ändern. Was wünschst du dir denn von der Familienpolitik in diesem Land? Was muss sich ändern, damit die Situation für uns Familien besser wird?
Wie viele Stunden haben wir noch Zeit? Ich versuche es mal kurz und knapp zu machen. Ich glaube vor allem, Fürsorgearbeit braucht entsprechende Wertschätzung. Und wenn ich jetzt höre, wieder zurück zur 40-Stunden-Woche, dann denke ich mir, das ignoriert wieder die viele unbezahlte Arbeit, die erledigt werden muss. Und ich befürchte, dass das dann vor allem wieder sehr viele Frauen übernehmen. Das heißt, Fürsorgearbeit sichtbar machen. Ich möchte auch über neue Arbeitsmodelle sprechen. Also weg von dieser 40-Stunden-Woche als Muss, als normale Vollzeit. Was ich mir auch wünsche, dass zum Beispiel mehr Generationenhäuser gefördert werden, dass Generationen verschiedene auch füreinander da sind. Da brauchen Eltern Unterstützung bei den kleinen Kindern, da brauchen ältere Menschen Unterstützung von den Jüngeren und zum Beispiel Alleinerziehende. Oder natürlich auch Eltern, bei denen das mit der Familienorganisation einfach nicht so klappt, wie im Buch beschrieben. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass die mehr Unterstützung bekommen in Form von Beratungsstellen. Wir brauchen eine gute Kinderbetreuung. Also ich denke, diese Fürsorgearbeit oder auch Care-Arbeit, die muss einfach ein politisches Konzept werden und Gleichberechtigung muss gefördert werden, weil wenn wir selber so in unseren Privathaushalten vor uns hinwurschteln, klappt es bei den einen, aber bei ganz, ganz vielen klappt es einfach nicht und dafür brauchen wir politische Strukturen, die Gleichberechtigung ganz vorne auf die Agenda schreibt.
Denn du hast es, wir haben es heute gelernt in der vergangenen Stunde, diese Familienorganisation, das ist wirklich Projektmanagement auf höchstem Niveau, das verdient gesehen zu werden. Laura Fröhlich, Familie als Team, dein Buch, das erscheint am 11. März im Rowohlt Verlag. Ein ganz praktisches Buch mit vielen Tipps, Ideen, Checklisten und einem Kartenspiel, das man sich basteln kann. Vor allem aber auch mit viel guter Laune und hoffentlich einem guten, positiven Spirit für alle Familien, die es mit dem Buch probieren. Laura, vielen Dank, dass du heute da warst.
Es war ein ganz tolles Gespräch. Danke dir.
Und Sie können das Gespräch, wenn Sie mögen, nochmal anhören bei uns auf ndr.de/kultur und in der ARD-Audiothek. Ich bin Anna Nowak. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.